Herzlich willkommen zum offiziellen Festival-Podcast zu Nippon Connection. Und zwar zur 24. Ausgabe des Nippon Connection Film Festivals in Frankfurt am Main. Findet dieses Jahr statt vom 28. Mai bis zum 2. Juni. Gar nicht mehr so lange hin. Und wir haben wieder 100 Kurz- und Langfilme. Mein Name ist Thomas Laufersweiler vom Filmpodcast Schöner Denken. Und ich freue mich sehr, in der zweiten Folge für dieses Jahr hier im Festival-Podcast den Florian Höhr und Sebastian Krehl zu Gast zu haben. Hallo Florian, hallo Sebastian.
Hallo.
Hallo.
Ihr seid beide Teil des Programmteams des Festivals. Ihr habt ja dieses Jahr den Schwerpunkt Crossing Borders, da haben wir in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen. Heute wollen wir uns nochmal über ein paar andere Highlights unterhalten und wir wollen über den Stargast des Festivals sprechen, nämlich Kotone Furukawa. Sie bekommt ja den Nippon Rising Star Award. Meine erste Frage an euch: Woher kennen wir Kotone Furukawa eigentlich?
Das deutschsprachige Publikum kennt Kotone Furukawa höchstwahrscheinlich vor allem aus dem Film Wheel of Fortune and Fantasy von Ryusuke Hamaguchi. Und das ist ein ganz netter Zufall, denn letztes Jahr war ja Toko Miura unser Stargast. Sie hat den ersten Rising Star Award bekommen und sie kennt man auch aus einem Hamaguchi-Film, nämlich Drive My Car. Das heißt jetzt hoffentlich nicht, dass wir jedes Jahr den Rising Star Award an Leute verleihen, die man aus Hamaguchi-Filmen kennt. Wir hatten eine lange Liste an potenziellen Kandidaten, wo wir alles Mögliche abwägen mussten. Also ist die Person denn nicht schon zu berühmt, als dass sie den Rising Star Award noch verdienen würde? Aber ganz unbekannt soll sie ja auch nicht sein. Und wäre natürlich auch von Vorteil, wenn man sie hierzulande auch schon mal gesehen hat. Und bei Kotone Furukawa hat alles zusammengespielt und dann hatten wir großes Glück, dass sie dann auch noch Zeit hatte.
Was ist das Besondere an ihr?
Für mich ist das Besondere an ihr, dass sie einerseits so eine sehr, sehr starke Präsenz hat, also wahnsinnig charismatisch ist. Also man vergisst sie auch so schnell nicht, wenn man sie in einem Film gesehen hat. Und was man, glaube ich, bei uns beim Festival jetzt auch sehr gut sehen kann, ist, dass sie vor allem auch sehr wandlungsfähig ist. Also die Filme, in denen sie mitspielt, die bei uns auf dem Festival laufen, das sind ganz unterschiedliche Filme, in denen sie auch sehr unterschiedliche Rollen spielt.
Ja, aber apropos, genau. Welche Filme können wir denn dieses Jahr mit ihr sehen auf dem Festival?
Also einmal zeigen wir nochmal Wheel of Fortune in Fantasy. Da muss ich allerdings sagen, der ist jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon fast ausverkauft. Naja, aber es laufen ja noch zwei andere Filme mit ihr und die laufen auch zweimal und die laufen auch in größeren Kinos, nämlich zum einen Best Wishes to All und dann haben wir auch die Weltpremiere des Films A Secret, A Hidden Score. Vielleicht, Sebastian, magst du vielleicht mal etwas zu Best Wishes to All verraten, was für ein Film das ist?
Genau, also du hast ja schon erwähnt, dass die Filme, die wir zeigen, auch so ihre Wandlungsfähigkeit zeigen. Also wir haben einen Tränendrüsendrücker mit Secret im Programm, aber Best Wishes to All ist ein ganz klassischer Horrorfilm, in dem sie nach Hause zu ihrer Familie aufs Land kommt, nachdem also ihr Leben in der Stadt, nachdem sie da etwas unzufrieden ist, kehrt sie halt nach Hause zurück und anfangs ist es auch total idyllisch, also sie besucht ja ihre Großeltern, aber irgendwie nach und nach häufen sich so seltsame Vorkommnisse. Naja, und ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt schon vorwegnehmen sollte, vielleicht eher nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gelungener neuer japanischer Horrorfilm. Ich finde, in letzter Zeit gab es da zu wenig von, also deswegen ist es schön, ja, wieder einen im Programm zu haben und Kotone Furukawa steht natürlich voll im Zentrum.
Und es ist ja ein Regiedebüt. Also der Regisseur wird auch zu Gast sein bei uns auf dem Festival. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass ein, ich sag mal, so kompetent gemachter Film, dass es tatsächlich auch der erste Langfilm des Regisseurs ist. Also man merkt dem Film an, dass der Regisseur bestimmt schon einige Filme von Kiyoshi Kurosawa gesehen hat. Aber das ist ja nichts Schlechtes.
Genau.
Also nach dem Trailer habe ich auch gedacht, das ist auch schon für Freunde des Genres auf jeden Fall schon ein beeindruckender Film. Also allein schon die Bilder im Trailer sind schon sehr, sehr interessant. Und wie ihr zu Recht gesagt habt, Kotono Furukawa dominiert das offensichtlich doch sehr gut. Und Secret A Hidden Score ist dann doch eher ein Tränendrücker, hast du gesagt, als ja, also ein Melodram.
Da sollte man auf jeden Fall, ich sag mal, eine Packung Taschentücher mehr einpacken, wenn man sich diesen Film anschaut. Das ist ein Remake eines taiwanesischen Films. Mhm. Und also taiwanesische Melodramen und japanische Melodramen nehmen sich ja nicht viel gegenseitig. Also die sind alle gerne ein bisschen kitschiger. Und ja, auch zu diesem Film sollte man nicht zu viel verraten. Also es geht um einen Klavierstudenten, der nach einer gewissen Zeit im Ausland zurück nach Japan kommt und an einer renommierten Musikhochschule zu studieren beginnt. Und dort trifft er dann Kotone Furukawa und beginnt sich in sie zu verlieben. Aber ja, sie umgibt das titelgebende Geheimnis, das ich jetzt natürlich nicht verrate. Da muss man sich den Film schon selbst anschauen. Aber ich sag mal so, es rührt einen doch sehr. Und Zartbeseitete werden bestimmt die ein oder andere Träne verdrücken. Aber also in diesem Film ist wirklich Kotono Furukawa das absolute Highlight. Also sie spielt wirklich ganz, ganz, ganz toll in diesem Film und hat eine ganz tolle Präsenz vor der Kamera. Und ja, es freut mich auch sehr, dass wir von diesem Film auch die Weltpremiere präsentieren können. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Super.
Also ich muss auch dazu nochmal sagen, das ist so ein Film, also auch ein Genre oder eine Art von Film, die mich jetzt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so anspricht. Das ist auch ein Star-Vehikel für so ein Pop-Idol. Also Tiger Kiyomoto ist eigentlich der Hauptdarsteller und Kotono Furukawa dann sozusagen so Supporting Actress für ihn. Aber ja, ich weiß nicht, nach anfänglicher Skepsis, also nach und nach wurde ich immer mehr mitgerissen und am Ende war ich halt wirklich voll dabei. Und also wie Florian gesagt hat, Kotono Furukawa stiehlt eigentlich so die Show. Also,
sehr schön. Der hat es auch auf meine persönliche Filmliste dieses Jahr geschafft. Da freue ich mich sehr drauf. Sehr gut. Also, sie bekommt den Nippon Rising Star Award, aber es gibt noch einen anderen Preis, nämlich ihr habt dieses Jahr zum ersten Mal den Nippon Storytelling Award, und zwar für das beste Drehbuch.
Genau, also bisher war es bei uns beim Festival ja immer so, dass explizit die Regisseurinnen oder Regisseure ausgezeichnet wurden, aber zu einem guten Film gehört natürlich auch eine gute Geschichte und ein gutes Drehbuch. Und deswegen war es uns jetzt schon länger ein Anliegen, tatsächlich auch mal einen Preis zu vergeben, der nicht nur den Regisseur auszeichnet, es sei denn, der Regisseur ist auch der Drehbuchautor, sondern eben auch ja, die Person, die für die Geschichte verantwortlich ist. Und dafür haben wir jetzt einen Partner gefunden, nämlich die Storymaker-Agentur. Die ist nicht in Frankfurt, sondern sitzt in Bayern, aber ist dem Festival schon lange verbunden und hat uns auch schon viele wichtige Kontakte vermittelt. Und die stiftet dieses Jahr diesen Preis. Und der Preis wird von der Nippon Visions Jury vergeben. Das heißt, wir haben ja verschiedene Sektionen und in der Sektion Nippon Visions gibt es einen Jurypreis, in allen anderen gibt es Publikumspreise. Und die Nippon Visions Jury zeichnet dann das beste Drehbuch in der Sektion Nippon Visions aus. Und da bin ich persönlich schon sehr auf das Ergebnis gespannt, weil wir sowas einfach noch nicht hatten.
Sehr gut. Und verkündet wird es am letzten Tag, am 2. Juni, am Sonntag.
Genau, also da kann man sich dann unseren Abschlussfilm All the Long Nights anschauen, wenn man ihn auf der Berlinale verpasst hat. Übrigens auch ein ganz hervorragender Film, von dem wir aber nun leider nicht die Deutschlandpremiere präsentieren. Und davor gibt es dann die Preisverleihung. Die wird leider gefühlt jedes Jahr ein bisschen länger, weil wir immer mehr Preise vergeben. Aber wir werden uns zusammenreißen, dass es nicht zu lang wird. Und dann kann man vor Ort direkt erfahren, wer welchen Preis bekommt. Und vielleicht gibt es dann auch die ein oder andere schöne emotionale Dankesrede, kam auch schon vor. Und wenn man nicht dabei sein kann, wird das aber quasi direkt im Anschluss dann online auch bekannt gegeben.
Sehr gut. Jetzt habt ihr ja schon mit Best Wishes to All schon klar gemacht, dass da ein interessanter Horrorfilm am Start ist. Das ist ja eine der Stärken von Nippon Connection, immer auch Genrefilme auch auszuwählen. Und es gibt aber sowieso so einen J-Horror-Schwerpunkt.
Genau, also im Visions- bzw. Docs-Programm gibt es auch noch mehrere Filme so in dem Bereich. Also erstmal möchte ich empfehlen The J-Horror Virus, also ein Dokumentarfilm von Jasper Sharp und Sarah Appleton. Also gerade Jasper Sharp werden vielleicht einige, die das Festival schon länger besuchen, schon kennen. Er hat oft Vorträge gehalten oder Einführungen. Sarah Appleton produziert Bonus-Features für Arrow Blu-rays, also die kennen vielleicht auch dann viele, ohne es zu wissen. Und die haben eben einen Dokumentarfilm über das, also über den J-Horror-Boom so der 90er gedreht. Also die allermeisten werden wahrscheinlich von Ring zumindest mal was gehört haben, der ja da wirklich diesen absoluten Boom dann hervorgerufen hat. Aber in der Doku geht es halt auch sehr viel um so die 10 Jahre davor und um die vielen Wegbereiter und obskuren Filme, die man gerade so im Westen nicht kennt. Also da muss ich sagen, da habe ich auch echt einiges noch so dazugelernt. Und ich freue mich auch besonders, dass wir dann als Ergänzung dazu eben einen dieser unbekannteren Klassiker zeigen können, nämlich Psychic Vision Jagan Ray von 1988. Der läuft dann im Malseen-Kino. Das ist, ja, also einerseits so eine klassische J-Horror-Geschichte zum einen. So, also es geht um eine Sängerin, also eine Idol-Sängerin, die irgendwie einen neuen Popsong aufnehmen soll. Und es stellt sich aber heraus, der ist geschrieben worden von einer verstorbenen Musikerin. Und jetzt scheint es so, dass irgendwie diese verstorbene Musikerin sie heimsucht. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Mockumentary, also ein Film, der so tut, als wäre er ein aus zusammengestückelten Fundstücken hergestellter Dokumentarfilm, der sich dann eben auch mit der Idol-Pop-Szene der 80er Jahre in Japan auseinandersetzt. Also es bietet eigentlich sowohl für ja, Musikinteressierte oder für Interessierte an dieser Szene als auch für Horrorfans was. Und ja, also finde ich ein ganz tolles Fundstück, dieser Film. Also haben wir auch Sarah Appleton wohl zu verdanken, dass wir diesen Film jetzt aufbereitet sehen können mit Übersetzung. Also sie hat sich darum gekümmert, dass der wieder schaubar ist im Kino. Also ja, da freue ich mich sehr drauf. Und wenn wir schon bei Horror sind, haben wir auch noch den Film Visitors Complete Edition von Kenichi Ogana. Also von Kenichi Ogana haben wir auch schon in der Vergangenheit den Film Extraneous Matter Complete Edition gezeigt. 2021 war das. Also er scheint irgendwie öfters diese Herangehensweise zu haben, dass er erstmal einen Kurzfilm dreht und dann einfach noch das dann erweitert, um dann auf Spielfilmlänge zu kommen. Also sowas eben auch mit Visitors. So der erste Teil des Films, so die erste Viertelstunde in etwa, ist wohl ursprünglich als Kurzfilm veröffentlicht worden. Und es ist ja also eine ganz klare Hommage an Evil Dead und an so die Splatter-Filme der 80er. Also es ist sehr, sehr wild, sehr blutig, sehr extrem und sehr lustig aber auch. Und mit sehr, sehr viel Rock'n'Roll-Musik. Und sogar Lloyd Kaufman von Troma hat sich für einen kleinen Gastauftritt hinreißen lassen. Also ja, das ist wirklich ein kleines Fest, dieser Film. So.
Eine echte Perle für die Genre-Fans.
Ja.
Sehr gut. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine ganze Menge anderer Highlights. Ich sehe zum Beispiel, dass wir wieder Takeshi Kitano haben, diesmal mit einem Samurai-Film.
Ja. Kubi. Das ist auch nicht sein erster Samurai-Film. Also er hat ja schon mal Satoichi gedreht. 2003 kam der ins Kino. Und Kubi ist ja angeblich sein letzter Film. Also Kitano ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt. Das merkt man ihm auch durchaus an in dem Film. Aber ja, es geht in dem Film um, ich sag mal, um wirkliche historische Ereignisse, die aber in dem Film sehr, ich sag mal, mit sehr viel Interpretationsspielraum wiedergegeben werden. Und ja, es geht um ganz viele Intrigen zwischen historischen Persönlichkeiten, die dann zum Untergang wichtiger Feldherren führen. Und es ist ein Film, bei dem man, glaube ich, bei dem es nicht schadet, wenn man sich ein bisschen mit japanischer Geschichte auseinandergesetzt hat, wenn man die Handlung ganz überblicken will. Bei mir hält es sich so einigermaßen in Grenzen. Ich habe mir dann vieles erst angelesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Und ich hatte aber trotzdem Spaß mit dem Film. Aber es ist so ein bisschen wie die Outrage-Filme, die Kitano ja zuletzt gedreht hat, wo es auch wahnsinnig viele Charaktere gibt, die alle untereinander intrigieren. Und wo man, wenn man nicht hundertprozentig bei der Sache ist, auch irgendwann einfach einen Überblick verliert. Also ich habe bei diesem Film auch regelmäßig irgendwann einfach aufgegeben und habe mich aber einfach an der Inszenierung erfreut und an dem Humor. Und also davon gibt es in dem Film auch sehr, sehr viel. Also es ist ein sehr schwarzhumoriger Film. Und Thomas, du hattest es vorhin im Vorgespräch ja schon angedeutet. Auf dich wirkte es so ein bisschen wie ein Yakuza-Film mit Samurai. Und genau das Gefühl hatte ich auch. Das ist eigentlich so ein typischer Kitano-Yakuza-Film, ist nur eben im historischen Setting.
Das ist ja eine reizvolle Idee. Also ich gucke mir auf jeden Fall an. Ich bin sehr gespannt.
Basiert übrigens auf einem Roman, den Kitano geschrieben hat, und zwar vor vielen, vielen Jahren schon, ich glaube in den 90ern, also muss in den 90ern gewesen sein oder vielleicht sogar in den 80ern, weil wohl Akira Kurosawa ihn ermutigt hat, daraus einen Film zu machen. Und es hat aber lange nicht geklappt. Vielleicht lag es am Budget, weil man merkt dem Film schon an, dass er sehr, sehr viel Geld hatte, einfach um diesen Film zu machen. Es spielen sehr viele bekannte Stars mit und er ist auch sehr gut ausgestattet einfach. Also das merkt man, ich sag mal so, in der ersten Minute fällt einem direkt auf, okay, also der Film hatte ein deutlich höheres Budget als viele andere japanische Filme.
Also ein Epos auf jeden Fall. Sebastian, möchtest du noch was ergänzen zu Kubi?
Ich kann das eigentlich alles nur unterschreiben. Also und auch nochmal sagen, ja, also wenn man sich mit japanischer Geschichte auskennt, also insbesondere mit Nobunaga und dieser ganzen feudalen Kriegsgeschichte des 16. Jahrhunderts, so nimmt man vielleicht nochmal mehr aus dem Film mit, aber man sollte sich nicht einschüchtern lassen. Also man kann ihn auch ohne Vorkenntnisse wirklich sehr, sehr gut genießen.
Sehr gut. Aber machen wir doch mal einen Genresprung weg von abgeschlagenen Köpfen und Samurai-Schwertern hin zur Musik. Ihr habt im Programm von Nobuhiro Yamashita die Musikkomödie Let's Go Karaoke. Das hört sich aber nach leichter Unterhaltung an.
Also das ist so ein Film, also Sebastian hatte ja vorhin bei Secret gesagt, dass er ein bisschen skeptisch war. Und also Yamashita ist so ein typischer Vielfilmer. Also das muss man in Japan auch sein, weil ich glaube, da sind die Gagen nicht so wahnsinnig gut, wenn man Regisseur ist. Und also viele drehen einfach sehr, sehr viele Filme. Und da sind auch manchmal Filme dabei, auf die man so ein bisschen verzichten kann. Und Yamashita verfilmt auch viele Manga. Und das ist einer davon. Da dachte ich, naja, also das wird jetzt wahrscheinlich einfach so ein Film sein für die Fans, die den Manga gelesen haben. Kann man vielleicht einfach darauf verzichten. Aber tatsächlich ist es ein sehr schöner Film geworden. Sehr unterhaltsamer Film auch. Also es geht um einen Schüler, der im Schulchor singt und quasi auch sich auf eine Karriere als Sänger so ein bisschen vorbereitet. Und der wird eines Tages von einem Yakuza angesprochen. Und der Yakuza möchte mit diesem Jungen Karaoke singen. Und es stellt sich dann heraus, dass der Yakuza Gesangsunterricht möchte, weil in seinem Clan es einen Gesangswettbewerb geben wird, also beziehungsweise ja, einen Karaoke-Wettbewerb. Und der Verlierer muss dann ein ganz entwürdigendes Tattoo bekommen. Also Yakuza-Clan-Mitglieder sind ja über und über tätowiert. Und wenn man da was ganz Peinliches bekommt, ist es natürlich nicht gut, weil da ist die Ehre ja was ganz Wichtiges. Und ja, um das zu vermeiden, möchte er eben Gesangsunterricht von diesem Jungen bekommen, der aber eigentlich gerade ganz andere Dinge im Kopf hat, wie zum Beispiel, dass er in den Stimmbruch kommt, was seiner Karriere als Knabensopran natürlich ein jähes Ende bereiten würde. Und ja, das ist ein ganz, ganz charmanter Film, der wunderbar mit den Klischees spielt, sehr unterhaltsam, sehr lustig, aber auch was fürs Herz. Also ja, ist eigentlich alles dabei. Und Yamashita ist ja ein sehr erfahrener Filmemacher, der das alles ganz hervorragend auch im Griff hat, dieses Jonglieren mit den verschiedenen Stimmungen und die Schauspielführung. Also ist auf jeden Fall etwas, worauf man sich freuen kann.
Da prallt ja Dinge aufeinander, die gar nicht sonst zusammengehören, und das hört schon sehr reizvoll an. Gesehen habe ich auch, ihr habt von Keisuke Yoshida Missing, klassischer Thriller, oder?
Nicht unbedingt. Also wir haben tatsächlich zwei Filme von Keisuke Yoshida im Programm. Und das ist ein Regisseur, der sehr unvorhersehbar ist in seinen Filmen, die er macht. Also wenn man sich die Beschreibungstexte zu seinen Filmen durchliest, dann denkt man vielleicht erstmal, ja, das ist jetzt dieses und jenes Genre und das wird dann in diese Richtung gehen. Aber es ist tatsächlich doch meistens ganz anders. Das Schöne an seinen Filmen ist, dass sie ständig den Tonfall wechseln, aber das gar nicht irgendwie wild oder irgendwie so ein bisschen verplant wirkt, sondern dass er das ganz wunderbar miteinander vereinen kann. Und Missing ist ein Film, in dem es um ein verschwundenes Mädchen geht, das wahrscheinlich entführt wurde. Und es geht jetzt aber in dem Film gar nicht so sehr darum, also um die Spurensuche. Es ist jetzt tatsächlich kein Thriller, wie du es vermutet hast, sondern es geht mehr darum, was macht das mit den Menschen, die davon betroffen sind, also vor allem mit der Familie, aber auch, was ist der Einfluss der Medien bei sowas. Also es ist nämlich so, dass als das Mädchen verschwunden ist, war die Mutter auf einem Konzert. Und dann wird in den Medien quasi die Mutter dafür verantwortlich gemacht, weil sie die Aufsichtspflicht mehr oder weniger verletzt hat. Und es findet dann quasi so eine mediale Schmierenkampagne gegen die Mutter statt. Und gleichzeitig versuchen dann aber Journalisten auch, den Fall nochmal neu aufzurollen, vielleicht zu ergründen, was mit dem Mädchen passiert ist. Also es geht tatsächlich nicht so um die Spurensuche aus Sicht der Ermittler, sondern tatsächlich sehr um die Rolle der Medien. Und das ist auch etwas, was Yoshida ganz, ganz wichtig ist und das man in seinen Filmen auch immer wieder sieht.
Verstehe. Also wirklich dann ein spannendes und interessantes Drama.
Auf jeden Fall. Und also wir zeigen ja auch noch einen anderen Film von ihm im Programm, nämlich God Seeks in Return. Das ist ein Film, der sich so ein bisschen mit Influencer-Kultur auseinandersetzt. Und also es geht da um eine junge YouTuberin, die, naja, nicht so ganz weiß, wie sie ihre Karriere starten soll und sich dann von dem Protagonisten Hilfe sucht, der schon ein bisschen älter ist und der sie unterstützt. Und aber in ihren Versuchen, immer mehr Aufmerksamkeit zu erreichen, geht sie dann auch Wege ein, die, ich sag mal so, nicht immer zum Wohle aller sind. Und also das ist ein Film, also Missing, das ist dann schon ein ernsterer Film. God Seeks in Return, der hat auch schon durchaus sehr schwarzen Humor, bei dem einem das Lachen aber auch immer wieder im Halse stecken bleibt. Übrigens, Keisuke Yoshida, also wir haben schon einige Filme von ihm gezeigt. Einige könnten ihn vielleicht kennen durch seinen Film Intolerance, der lief 2022 bei uns auf dem Festival.
Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, bei Intolerance taucht dann wirklich die Medienmeute, dann die fallen dann wirklich dann da ein und sie interessieren sich überhaupt nicht für die Wahrheit, sondern für die Schlagzeilen. War ein sehr, sehr beeindruckender Film, muss ich sagen. Bleibt auch sehr stark in Erinnerung. Also insofern, wenn dann die anderen Filme von ihm auch in diese Richtung gehen, dann bin ich da sehr gespannt drauf. Missing habe ich auf jeden Fall auch in meinen Filmplan mit reingenommen. Eine der Stärken von Nippon Connection ist ja, dass ihr nicht nur auf die etablierten Selbstläufer sozusagen setzt, sondern auch auf die jüngeren Regisseure und Regisseurinnen in eurem Visions-Bereich. Unter anderem Visitors gehört ja dazu, hat Sebastian schon angesprochen, aber auch so ein, sag mal, handgemachter Film wie Alien Daydream, Sebastian, warum würdest du den empfehlen?
Ja, also Alien Daydream ist auch ein Regiedebüt, also von Yoshiki Matsumoto, der auch beim Festival sein wird. Und ja, der Film lief beim Skip City International D-Cinema Festival letztes Jahr und hat da auch den Preis gewonnen für den besten japanischen Langfilm. Also es geht um einen Journalisten, also der halt eher so für so ein Klatschmagazin auch arbeitet, Und der soll eine Reportage über UFO-Sichtungen in einer kleinen Stadt dann schreiben. Ja, er lernt dann eben vor Ort so eine mysteriöse junge Frau kennen und es geht dann um eine Sekte und ja, also er steigert sich da immer mehr rein, obwohl er das eigentlich, also er hält das halt eigentlich von Anfang an für Quatsch und dann steigert er sich da halt mehr und mehr rein und merkt, dass dann irgendwie doch mehr dahinter ist. Und ja, das ist halt einer dieser Filme, wo ich dann so immer den Eindruck habe, also genau dafür gibt's halt überhaupt die Sektion Nippon Visions, weil das ist so, also visuell irgendwie so anders als jetzt so gängige Mainstream-Filme, also mit so viel Farbspielereien und alles, also es ist einfach ein total wildes Ding, also es ist eine ganz tolle Science-Fiction-Komödie und ja, also da würde ich sagen, wer in die Independent-Kino sucht, was halt so fernab vom Mainstream ist und so eine ganz eigene Ästhetik irgendwie findet, der muss sich das angucken.
Sah so aus nach sehr kleinem Budget und sehr großer Einfallsreichtum.
Ganz genau.
Sehr gut. Und von Rensudo, Abyss, das ist dann eher so eine komplizierte Liebesgeschichte, oder?
Ja, also Rensudo ist auch kein Unbekannter auf unserem Festival. Er ist eigentlich Schauspieler und was ich ganz interessant finde, ich glaube, er hätte durchaus eine große Karriere auch im Mainstream vor sich gehabt. Also er hat zum Beispiel auch in dem Film A Girl Missing von Koji Fukada mitgespielt, der auch bei uns auf dem Festival lief. Und er hat sich dann aber dagegen entschieden, von einer großen Agentur vertreten zu werden und macht jetzt lieber sein eigenes Ding, was einem die Dinge natürlich nicht einfacher macht. Und hat sich jetzt eben auch darauf konzentriert, Regie zu führen. Wobei, also sich darauf konzentriert, kann man nicht unbedingt sagen, weil er in seinen Filmen jetzt auch immer eine tragende Rolle spielt, wenn nicht die Hauptrolle. Es war vorher bei uns zu sehen schon Backlight. Das war damals auch so einer meiner Favoriten. Das ist eine, ich sag mal, ja, ein bisschen queere Dreiecksgeschichte, die in den 60er Jahren in Onomichi spielt. Mein Lieblingsort oder einer meiner Lieblingsorte in Japan. Und deswegen war ich sehr gespannt darauf, was er als nächstes macht. Ja, Abyss ist ein Liebesdrama, hast du jetzt ja schon gesagt, das sehr atmosphärisch ist, das aber jetzt nicht unbedingt nur so eine klassische romantische Liebesgeschichte ist, sondern in der es auch sehr, sehr viel um Trauer und Trauerbewältigung geht. Rensudo, das finde ich auch beeindruckend, obwohl er noch gar nicht so viel gemacht hat als Regisseur, ist so in seiner, ich sag mal, visuellen Handschrift und einfach so in seiner Art und Weise zu inszenieren, schon so viel weiter als viele andere, die schon sehr erfahren sind und ist ja noch ganz jung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und ich freue mich auch sehr, dass er dieses Jahr zu uns auch zum Festival kommen kann. Also ist, glaube ich, so, was ich gehört habe, ein etwas ausgeflippter Typ, was man gar nicht denken mag, weil er doch in seinem Schauspiel doch immer sehr zurückgenommen ist und ich sag mal, so Charaktere spielt, die jetzt nicht so das größte Ausdrucksrepertoire haben, aber er selbst scheint da in echt ein ganz anderer Mensch zu sein. Und da bin ich sehr gespannt, wie er dann so auf dem Festival auftreten wird und was er dann bei dem Q&A nach dem Film so zu erzählen hat.
Sehr gut. Gefunden habe ich auch Hijack Youth, Dare to Stop Us 2. Da müsst ihr mir mal erklären, wie ich auch den Titel einzuordnen habe. Ist das eine Fortsetzung?
Es ist eine Fortsetzung im Geiste, kann man sagen. Aber man muss Dare to Stop Us 1 nicht gesehen haben. Also Dare to Stop Us 1 drehte sich schon um den Regisseur Koji Wakamatsu und den einige bestimmt auch kennen. Also ein legendärer Pink-Regisseur, der vor, jetzt doch schon, ich glaube, 10 Jahre her, bei einem Autounfall gestorben ist, ja, der das Kino der 60er doch sehr maßgeblich geprägt hat. In Dare to Stop Us 1 ging es sehr um, ich sag mal, die japanische Filmszene der 60er Jahre, um die sehr progressiven Filme, die damals gemacht wurden von unabhängigen Filmschaffenden, also Nagisa Oshima zum Beispiel, kommt in dem Film auch vor. Dead to Stop Us 2 ist keine direkte Fortsetzung, sondern also Kuji Wakamatsu spielt auch wieder eine Rolle in dem Film. Diesmal spielt der Film aber in den 80er Jahren. Sebastian, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber es sind die 80er Jahre. Und also da ist dann Wakamatsu schon ein bisschen länger im Geschäft. Es geht dann darum, dass er das so ein bisschen das Problem hat, dass seine Filme nicht gespielt werden und dann ein Independent-Kino gründet, das es bis heute übrigens auch noch gibt, das dann eben die Filme von Wakamatsu gespielt hat, aber auch natürlich viele andere unabhängig produzierte Filme. Und also Wakamatsu spielt in dem Film natürlich schon eine wichtige Rolle, aber es geht dann vor allem auch um Junichi Inoue, der Regisseur des Films ist. Also er ist eigentlich vor allem Drehbuchautor. In dem Film kommt er selbst dann aber auch als eine der Hauptfiguren vor. Also als junger Mann mittlerweile ist er ja schon ein bisschen älter, aber er hat sich dann quasi selbst inszeniert als ein Schauspieler, der ihn selbst dann als jungen Mann verkörpert. Und das ist ein ganz charmanter Film, der so eine schöne Geschichtsstunde ist über das unabhängige japanische Kino.
Also nicht nur ein Independent-Film, sondern auch einer über Independent-Filme und über Independent-Kinos.
Ja, ganz genau.
Sehr schön.
Wie gesagt, also man muss Dead to Stop Us 1 muss man nicht gesehen haben. Es hilft vielleicht ein bisschen, wenn man weiß, wer Kuji Wakamatsu ist. Aber also
dafür gibt es ja Wikipedia.
Dazu gibt es Wikipedia. Also es hätte natürlich geholfen, wenn der internationale Titel einfach nur Hijacked Youth gewesen wäre. Aber es ist nun mal, also ich glaube, Dead to Stop Us 1, der war in Japan auch nicht unbekannt. Und da hilft es natürlich aus Marketinggründen, wenn man Dead to Stop Us 2 dazu schreibt. Bei uns beim Festival hilft das vielleicht nicht so sehr, weil die Leute dann vielleicht ein bisschen in die Irre geführt sind. Aber wir haben den ersten Teil gezeigt, also man hatte die Chance.
Alles klar. Ihr habt aber noch eine richtig harte Dokumentation auch noch mit im Programm. What Should We Have Done? Das sieht ja aus nach einer sehr, sehr intensiven Aufarbeitung einer Familiengeschichte, einer Tochter, die schizophren ist, aber obwohl die Eltern Ärzte sind, sich nicht wirklich dem stellen und sie nicht als Schizophrene behandeln lassen. Das sah sehr intensiv aus im Trailer schon.
Also da muss man erstmal schlucken, wenn man dann diesen Film sich angeschaut hat. Ja, es ist ein, ich sag mal, autobiografischer Dokumentarfilm, weil der Regisseur ja seine eigene Familie dokumentiert, seine eigene Familiengeschichte erzählt. Und das hat alles so ein bisschen Heimvideo-Ästhetik, was aber gar nicht stört, sondern das einfach noch viel authentischer macht. Und zeigt halt ganz gut, wie wichtig oder was für eine große Rolle Schamgefühle in der japanischen Gesellschaft spielen. Also, dass man anstatt die Tochter behandeln zu lassen, obwohl man selbst Mediziner ist, dass man die einfach zu Hause hält, damit letzten Endes aber niemandem geholfen ist. Ja. Und also den Film sollte man sich jetzt nicht unbedingt anschauen, wenn man einen schlechten Tag hat oder wenn man danach noch einen wichtigen Termin hat oder so, aber es ist für mich ein doch sehr beeindruckender Film, der sich sehr lohnt, gesehen zu werden.
Na, manchmal muss man im Kino raus aus seiner Sicherheitszone, aus seiner Komfortzone. Und ich glaube, das ist ein Film, der da schon sehr lohnt. Lasst uns zu etwas Fröhlicherem kommen. Obwohl, ich weiß gar nicht, Animation bedeutet halt nicht automatisch, dass es fröhlich ist. Aber einer zumindest, Toto-chan, The Little Girl at the Window, der sah zumindest im Trailer als ein doch sehr bunter und auch unter anderem fröhlicher Animationsfilm aus. Oder doch nicht? Täuschen die Bilder?
Also, es ist lustig, dass du jetzt ausgerechnet diesen Film erwähnst. Also, ja, also da kann der Eindruck schon ein bisschen trügen. Also, Toto-chan ist ein Film, der spielt so, ich sag mal, um den Zweiten Weltkrieg herum. Es geht um ein junges Mädchen, das sehr aufgedreht ist und das nicht so ganz ins traditionelle Schulsystem passt. Und dann auch tatsächlich verwiesen wird, vom Unterricht verwiesen wird oder von der Schule verwiesen wird, weil das den Unterricht stört. Und es kommt dann in eine Grundschule, die so einen etwas anderen Ansatz wählt, im Unterricht und den Kindern die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten. Und dort blüht das Mädchen dann ganz wunderbar auf und findet neue Freunde. Und also vor allem gibt es dann so eine sehr enge Freundschaft zu einem Jungen, der allerdings auch schwer krank ist. Und es wird eben auf einer Ebene wird dann die Geschichte dieser Kindheit erzählt, aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass der Zweite Weltkrieg vor der Tür steht. Und das wird nicht in so drastischen Bildern erzählt, sondern man bekommt das immer nur so ein bisschen am Rande mit. Aber irgendwann wird dann eben zum Beispiel auch der Vater zum Militärdienst eingezogen. Ja, das Essen wird knapp, das Geld auch. Und dieser Film basiert auf einem Buch, das die echte Toto-chan geschrieben hat, die mittlerweile auch bekannte Schauspielerin ist und so eine Art Fernsehpersönlichkeit. Und sie hat das auf ihren eigenen Erfahrungen basierend geschrieben. Also es ist kein richtiger Roman, sondern eher so eine Art Tatsachenbericht oder Erfahrungsbericht. Und das Buch ist tatsächlich international auch publiziert worden, auch in einer Zeit, in der man das mit japanischen Stoffen vielleicht noch nicht so gemacht hat. Also es ist auch in Deutschland veröffentlicht worden, bekommt man im Moment, glaube ich, nur antiquarisch in der Übersetzung Toto-chan, so wunderbar kann Schule sein. Also es war im japanischen Unterricht auch Lektüre, wobei einige Präfekturen das wohl verboten haben, weil es ja von einer Fernsehpersönlichkeit geschrieben wurde und dann kann das ja nur von niederer Qualität sein. Und es ist auf jeden Fall ein sehr berührender Film, der visuell sehr beeindruckend ist, also ganz tolle Animationen. Sieht vielleicht nicht so aus, wie man sich so den typischen Anime vorstellt, wo das, ich sag mal, der Ausdruck der Figuren vielleicht so ein bisschen eingeschränkt ist und man jetzt nicht unbedingt alle Details animiert, sondern das ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Und es gibt dann auch so Traumsequenzen im Film, die in ganz unterschiedlichen Stilen animiert sind. Also es ist tatsächlich auch ein sehr abwechslungsreicher Film. Also der Film ist deutlich mehr, als man erwarten würde. Es ist keine naive Kindergeschichte.
Okay. Aber dann hat tatsächlich der Trailer doch so ein bisschen mit der Ästhetik drüber hinweggetäuscht, dass es doch nur eine sehr ernste Ebene gibt in dem Film.
Also der ist definitiv eher was für Erwachsene als für Kinder.
Okay. Das gilt vielleicht auch für den nächsten Animationsfilm Phoenix, Reminiscence of Flower. Habe ich ausgewählt, weil ich ein großer Science-Fiction-Fan bin. Und das scheint dann auch eine große Science-Fiction-Geschichte zu sein von Shuhiro Nishimi.
Da kommst du bestimmt auf deine Kosten. Was das Schöne an dem Film ist, vor allem aber, dass es eine Adaption ist von einem Tezuka-Manga. Also Osamu Tezuka wird ja gerne als der Gott des Manga bezeichnet, der vor allem bekannt ist vielleicht als Schöpfer von Astro Boy oder Kimba, der weiße Löwe. Aber Tezuka hat auch sehr, sehr für die damalige Zeit wahnsinnig progressive Manga für Erwachsene gemacht. Also sein lebenslanges Großprojekt war der Manga Phoenix, der über seine ganze Karriere hinweg immer wieder so in einzelnen Abschnitten veröffentlicht wurde. Also der auch nicht fertiggestellt wurde vor Tezukas Tod. Und also Phoenix, der hat eben verschiedene Bände, die aber immer in sich eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Und das Ganze verbunden wird dann eben von der Figur des Phönix. Und ja, Reminiscence of Flower greift sich eben eine Episode raus. Also der Film erzählt eine abgeschlossene Geschichte. Und ja, es ist eine etwas abgedrehte Science-Fiction-Geschichte, die ursprünglich als dreiteilige Miniserie veröffentlicht wurde. Und der Film ist jetzt quasi der Zusammenschnitt davon. Und der wurde jetzt auch nochmal mit einem neuen, einem alternativen Ende versehen. Also wenn man die Serie schon gesehen hat, kann man sich den Film trotzdem nochmal anschauen. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber also der Film, der hat schon Tempo. Also man merkt vielleicht so ein bisschen, dass das aus einer dreiteiligen Serie zusammengekürzt wurde, weil es gibt jetzt keine Längen in dem Film, sondern da passiert sehr viel. Man muss sehr aufmerksam sein. Also gerade, weil es halt auch eine recht ausgeflippte Science-Fiction-Geschichte ist. Aber ja, Tezuka war ein sehr kreativer Geist, um es mal so zu sagen. Und das merkt man eben diesem Film auch an.
Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Hat es auch natürlich auf meine Filmliste geschafft. Und ich hör auf mit meinen Fragen an euch mit dem Film von Yusuru Tashikawa, Blue Giant, der offensichtlich ein Jazz-Animationsfilm ist.
Sebastian, du hast die ganzen Animes, glaube ich, gar nicht gesehen.
Ja, ich bin leider nicht so auf dem Laufenden, was die Sektion angeht.
Ja, tatsächlich, bei den Animes ist es auch nicht so ganz einfach, weil wir die auch teilweise gar nicht für das ganze Team bekommen, sondern sowohl Toto-chan als auch Blue Giant, den haben wir quasi hinter verschlossenen Türen gesehen auf dem European Film Market, als der parallel zur Berlinale läuft. Und Blue Giant, den haben wir da letztes Jahr schon bekommen und wollten den nicht bekommen. Den haben wir letztes Jahr schon gesehen und wollten ihn damals auch zeigen. Allerdings war es dann ein bisschen früh und der Film sollte dann seine internationale Premiere nach uns auf einem anderen Festival haben. Ja, Blue Giant basiert auf einem ganz erfolgreichen Manga, also der auch in Deutschland gut lief, in dem es um einen jungen Jazz-Saxophonisten geht. Und das wundert mich so ein bisschen. Also ich habe den Manga nicht gelesen, leider, aber also als Film funktioniert es natürlich super, weil man die Jazzmusik damit einbinden kann, aber dass es als Manga so gut funktioniert, also ein Manga, in dem Musik eine große Rolle spielt, das muss ich mir mal ansehen, wie das da gelöst wird. Aber als Film wird es jedenfalls sehr gut gelöst und der lebt vor allem eben auch von seiner grandiosen Musik, die aus der Feder stammt von Hiromi Uehara, die man auch kennt, wenn man sich für Japan nicht so interessieren sollte, aber wenn man sich für Jazz interessiert. Also die ist eigentlich so eine der größten japanischen Jazzstars und international renommiert, also tritt auf der ganzen Welt auf und ist auf vielen Jazzfestivals auch immer zu Gast. Sie ist eigentlich Pianistin und in dem Film geht es um einen Saxophonisten, aber sie hat halt den Score geschrieben und auch das Klavier eingespielt für diesen Film.
Also auf jeden Fall nicht nur für Jazzfreunde, er sah auch sehr gut aus im Trailer, aber lebt natürlich wirklich von der tollen Musik, habe ich den Eindruck.
Gleichzeitig aber auch eine schöne Coming-of-Age-Geschichte. Also es geht um einen Jungen, der nach Tokio geht, um dort Jazz-Saxophonist zu werden und dann vor Ort feststellen muss, dass das gar nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt und die Konkurrenz sehr hart ist. Dann aber ein Jazz-Trio gründet mit zwei anderen Musikern und schöne Geschichte über Freundschaft, über das Musikmachen, eben aufgepeppt durch einen ganz tollen Soundtrack.
Vielen Dank. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt ordentlich Lust gemacht auf die verschiedenen Filme. Und wenn ihr jetzt Tickets kaufen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ganz einfach. Ihr könnt einfach ins Netz gehen, nipponconnection.com, und dann die Filme aussuchen, die ihr interessant findet. Und dann seht ihr rechts auf der Seite schon so einen Ticket-Button. Und dann könnt ihr da direkt schon die Tickets kaufen. Und früh kaufen empfiehlt sich vielleicht, weil dann doch der ein oder andere Film dann relativ schnell ausverkauft ist. Ich meine, es ist ein Präsenzfestival. Das heißt, es gibt eine endliche Anzahl von Sitzplätzen. Also nicht trödeln, gleich zuschlagen. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz einfach.
Falls sich jemand die Frage stellt, wir zeigen keine Online-Filme. Die Zeiten sind vorbei. Also wenn man Filme schauen will bei Nippon Connection, muss man kommen zu Frankfurt.
Ja. Da haben wir ja schon im letzten Jahr auch schon drüber gesprochen, dass es auch ein sehr großer Aufwand ist und man kann eigentlich auf Dauer kein Präsenz- und Online-Festival gleichzeitig betreiben. Man macht entweder das eine oder das andere, kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Und es macht auch irgendwie noch mal dringender und spannender, finde ich, wenn man keine Möglichkeit hat, mehr es online nachzuholen, dann ist es noch mal, finde ich, schon mal intensiver vor Ort dann. Überhaupt vor Ort. Gutes Stichwort. Ich finde, was total großartig ist, dass ihr ja so viele Premieren habt, ob es jetzt eine Deutschland-Premiere ist oder eine Europa-Premiere oder sogar eine Weltpremiere, und dass ihr so viele Schauspielstars und so viele Regisseurinnen und Regisseure am Start habt, die dann, ich kann mich erinnern, im vergangenen Jahr kam einer der Regisseure praktisch direkt vom Flughafen nach diesem langen Flug aus Japan direkt in die Vorführung und hat dann Q&A gemacht, und ich wäre an seiner Stelle nach so einem langen Flug einfach ohnmächtig gewesen. Und der hat dann noch ein langes Q&A gemacht. Das finde ich total großartig, dass es so viele Filmschaffende vor Ort gibt. Und welches Festival gibt es schon, wo man im Treppenhaus mit Sakura Ando zusammenrasseln kann oder so? Das ist schon ganz großartig. Und es sind aber nicht nur die ganzen Filmschaffende, sondern es hat sich, finde ich, auch so eine Community rund um das Festival gebildet mit einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre. Es ist halt nicht ganz so groß. Es ist das größte japanische Filmfestival, das sich komplett nur mit japanischen Filmen beschäftigt. Möglicherweise auf der Welt, habe ich den Eindruck. Es ist aber trotzdem ein schon gemütliches Festival und ein sehr harmonisches, was auch relativ nah beieinander ist. Und ich will nicht unerwähnt lassen, dass er es jetzt geschafft hat, nach der Pandemie auch wieder die ganzen kulinarischen Köstlichkeiten wieder an den Start zu kriegen. Weil das ist nicht unerheblich, dass man dann auch zwischen den Filmen sich da großartig verköstigen kann. Ich glaube, ihr habt jetzt wieder, seid jetzt wieder zu alter Größe, was die Zahl der verschiedenen Essensstände betrifft, aufgelaufen, oder?
Tatsächlich haben wir sogar einen neuen Rekord. Also es gab noch nie so viele Stände wie dieses Jahr.
Ja,
also das beinhaltet auch jetzt, also nicht nur Essensstände, sondern Merchandise-Stände, Infostände. Aber also die Gesamtanzahl der Stände ist höher, als es jemals zuvor der Fall war.
Und worüber wir jetzt gar nicht gesprochen hatten, ihr habt so ein Kultur- und Rahmenprogramm, Vorträge, Musik, Konzerte. Also es ist wirklich extrem viel. Also geht auf nipponconnection.com, schaut euch an, was es über das, was wir heute besprochen haben, noch hinaus gibt. Kommt und habt Spaß. Oder wie es bei Men in Black so schön heißt, erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Lieber Florian, lieber Sebastian, vielen, vielen Dank für eure Einblicke, dass ihr uns nochmal Lust gemacht habt auf verschiedene Filme. Und ich freue mich sehr, euch auf dem Festival zu sehen und euch bis dahin noch viel Erfolg bei den letzten Vorbereitungen und bis auf Nippon Connection.
Ja, bis bald und wir sehen uns auf dem Festival.
Ja, genau. Danke für die Einladung auch und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Nippon Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.